die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Weinbrater-Folge. Heute in ein Reisli, kurz über die Schweizer Grenze, Norditalien, oben links, dort haben wir das Piemont. Und das Piemont ist jetzt wirklich nicht eine Region, die man verachten sollte, wenn es um Wein geht.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben natürlich den weltberühmten Nebbiolo, der seinen Namen hat von Nebbia, Nebel. Und die meisten Leute sagen, dass der Ernte dann anfängt, wenn der erste Nebel auftaucht. Und das ein untrügliches Zeichen ist, dass man die Ernte einfahren muss. Aber wir werden heute ein bisschen einen anderen Weg einschlagen. Wir gehen weg vom Nebbiolo zu einer Traubensorte, die vielleicht nicht ganz so viel Beachtung genießt im Moment, aber aus unserer Sicht viel mehr Beachtung verdient.
Ja, und die Traubensorte heisst Dolcetto d'Alba. Also d'Alba ist die Regionsherkunft und Dolcetto heisst ja eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzt, der kleine Süße. Und mit Süßwein hat das aber nicht viel zu tun da.
Nein, es geht mehr darum, was ist der Charakter, wo die Traube nachher ausbildet, wenn sie dann wirklich zum Wein wird. Und ich glaube, wir können das schon vorwegnehmen. Beim Dolcetto geht es auch wirklich um einen Wein, einen Tisch, ein Brotwein, etwas, wo alltäglich auf dem Tisch darf landen, sei es zum Mittag, sei es zum Nacht. Wenn man Lust auf einen Schluck Wein hat, dann kann man sich ohne schlechtes gewisses Glas Dolcetto geben und die Sache ist erledigt.
Auf jeden Fall eine Traube mit einem langen Erbe. Man rätselt zwar immer noch, woher ist die Traube gekommen. Es gibt Vermutungen, dass sie von Frankreich hergekommen soll sein, aber wahrscheinlicher sagt man, ihr Ursprung sei im Monferrato ums Jahr 1000. Also da hat man es jetzt wirklich mit einer super alten Traubensorte zu tun und im Mittelalter hat die dann ein bisschen Auftrieb bekommen, hat beispielsweise dann auch Ende vom 18. Jahrhundert ist sie zuerst mal erwähnt worden. Damals hat man sie noch Dosset genannt. Und ja, von Monferrato hat sich dann die Traube verbreitet. Zuerst nach Ligurien und dann auch um die Gegend herum, um Mailand und Piacenza. Und ja, von Mailand ist er dann nur noch ein Sprung eigentlich ins Piemont rauf.
Und der Anbau ist zugelassen in 25 Gemeinden in diesem Gebiet und eine davon ist Barbaresco.
Barbaresco ist ein Ort und nach dem Ort ist ein Wein benannt und der Wein wird aus der Nebbiolo-Traube gekeltert und das ist natürlich immer ein bisschen die Frage, wer hat damit angefangen? Angefangen haben die damit, wo wir heute einen Wein davon auf dem Tisch haben, nämlich die Familie Roagna, wo man eben sagt, sie haben die Tradition mit dem Barbaresco begründet. Und ja, die Familie Roagna, die hat eine sehr lange Tradition. Die zwei, die heute dran sind, den einen hast du ja mal kennengelernt. Also wenn man schaut, wie die arbeiten, ich glaube, da kann man schon sagen, die Teilversessenheit, nahe am Wahnsinn, freakig, unglaublich präzise. Wir bringen dann nachher noch mal ein bisschen Beispiel, wie sie genau arbeiten. Aber erzähl uns doch mal etwas von diesen zwei, Vater und Sohn. Den Sohn hast du ja mal getroffen.
Ja, der Luca Roagna ist mir schon begegnet im Piemont. Ein wahnsinnig beflissener und versessener Winzer. Und aber auch Önolog, er hat Önologie studiert, ist meiner Meinung nach ein absolutes Naturtalent und hat in meinen Augen aber auch wirklich die Art und die Machart vom Burgund irgendwo in sich aufgesogen. Das werden wir nachher auch feststellen, wenn wir uns dann ein bisschen mit der Philosophie auf dem Weingut auseinandersetzen. Sie haben ja ein Manifest, das sie selber auch auf ihrer Webseite offenlegen. Das kann man sich anschauen und dort, wenn man das dann anschaut, dann sieht man doch sehr, sehr viele Parallelen zum Burgund und zu der französischen Art Wein zu machen. Bevor wir das aber machen, ich glaube, lass uns doch auch noch ein bisschen auf die Familie Roagna selber schauen. Du hast ja gesagt, sie gelten irgendwo als Begründer vom Barbaresco. Der Luca würde sagen, das, was wir heute als traditionell anschauen, ist das, was seine Urgroßeltern 1860, 1880 umeinander quasi als Neuerung eingebracht haben.
Ja, Vincenzo und Rosa, denen sagt man, sie haben die ersten Flaschen vom Barbaresco, so wie man ihn heute kennt, produziert. Und dann, also ja, wenn man sich die Geschichte vorlesen, da kommen so viele Leute vor und man, also ich glaube, man darf einfach sagen, sehr eine reiche Familiengeschichte und die zwei, heute Vater und Sohn, die tragen wirklich das Erbe weiter. Und also ich finde, man sollte das Manifest nachher schnell Punkt um Punkt vorlesen, weil es ist einfach super interessant. Ich finde einfach, wenn man ihnen zuschaut, wie sie arbeiten, also die Detailversessenheit, ich sag mal schnell es rundum und nachher musst du etwas sagen, wie sie mit den Trauben umgehen. Oder? Also ein Beispiel ist, dass die Etikette von ihren Flaschen, die wird von Hand aufgeklebt. Also da haben wir so ein Töpfchen und das mit Leim und ein Pinsel, dann wird das hinten angepinselt mit dem Leim und dann wird das wirklich von Hand aufgeklebt. Dann wird auch jede Flasche, die in eine Kiste reingeht, in so eine Strohhülle eingepackt, also auch von Hand. Und ja, man kann nicht anders als ihnen zuschauen beim Arbeiten und zu denken, also jeder Schritt, jede Handlung, die die machen, nichts passiert so einfach als Massenfertigung. Jeder Schritt, jede Bewegung ist einfach super überlegt. Und das nicht nur aufs Rundum, also jetzt aufs Handling von so Wie-Etiketten und Flaschen, sondern dann auch im Weinberg, was beispielsweise damit anfällt, wer darf die Reben schneiden, das sind einfach immer die gleichen paar Kollegen, die man da zusammentrommelt und niemand anders.
Ja, man hat Leute, wo man sich drauf verlässt, man hat Leute, die man kennt. Dann weiss man, muss nicht irgendwie alles neu entwickeln. Das andere ist auch, sei es der Rebbau, sei es die Weinbereitung, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil das kommt alles im Manifest nachher, wo wir dann noch im Detail anschauen. Ich glaube, kurz und knapp können wir sagen, sie legen sehr viel Wert auf einen naturgetreuen, naturverbundenen Rebbau. Sie tun zum Beispiel nicht das Gras wegnehmen, sondern das soll grün sein, Biologie soll Platz haben, sie soll können leben. Und das ist eigentlich schlussendlich irgendwo auch die Grundphilosophie. Wir werden es sehen, wenn wir uns dann nachher um das Manifest kümmern.
Ja, da reden wir doch gerade jetzt mal über das Manifest. 10 Punkte hat es und wir können sich jetzt nicht ersparen. Wir müssen dort einfach schnell durchgehen. Ich würde mal immer die Titel von dem Manifest vorlesen und dann kannst du, Nagi, vielleicht immer noch 1-2 Sätze dazu sagen. Und Punkt 1 ist, um die höchste Expression von einem Terroir zu erreichen, ist es nötig, mit alten Reben zu arbeiten.
Ja, alte Reben bringen per se schon mal ein weniger Ertrag. Also du hast eine natürliche Konzentration. Und ich glaube, der zweite Vorteil ist, sie wurzeln tiefer als junge Reben. Das heisst, sie ziehen per se schon ganz andere Sachen aus dem Boden raus. Und vielleicht, wenn es mal ganz trocken wird, sind sie auch safer, dass sie nicht verdurstet, weil sie per se schon tiefer wurzelt.
Punkt 2. Die Schönheit von einem Wein entsteht aus einem Konzert, wo gespielt wird von tausenden verschiedenen Weinreben. Und jede von diesen Weinreben ist eine Interpretation von ihrem Subterroir. Und jede hat eine eigene Persönlichkeit.
Ja, das ist ja das, was wir jetzt eigentlich vorher schon angedeutet haben, warum dass wir heute einen Dolcetto probieren, nicht einen Nebbiolo oder einen Barbera. Es gibt unterschiedliche Sorten und es sind autochthone Sorten aus dieser Region und sie stehen für das Gebiet und das ist vielleicht auch das Erbe, das sie weitertragen im Piemont.
Punkt 3. Wir glauben, dass das perfekte Habitat für Pflanzen und Tiere ist der Wald.
So tun sie auch ihre Rebgärten organisieren. Es hat Bäume, es hat viel Grün. Es ist eine Ökologie gewährleistet, die sich durchsetzen kann, wo Mikroorganismen Platz bieten, genauso wie anderen Tiere, dass eben ein symbiotisches Miteinander gegeben ist. Und das ist die Vorlage, die der Wald eben auch bietet. Und so soll es nachher auch in der Rebe funktionieren.
Punkt 4. Die Raube wird geerntet, wenn die Beere ihre perfekte physiologische Reife erreicht haben.
Ja, physiologische Reife, da kann man sich immer streiten, heisst eigentlich schlussendlich nichts anderes, dass die ganze Pflanze reif ist. Also nicht nur die Frucht ist reif, sondern die Kerne in der Frucht sind reif, die Pflanze per se ist reif, weil sie vielleicht eben nicht nur noch grüne Blätter dran hat, dass auch dort schon ein Farbwechsel stattfindet. Man versucht im Ganzen darauf zu schauen, dass man den optimalen Reifegrad hat und so dann nachher vielleicht nicht zu viel oder nicht zu wenig Alkohol im Wein hat, sondern alles irgendwie moderat in einem Optimum behalten kann.
Punkt 5. Ein paar Tage vor der Ernte werden ein paar Körbe mit Trauben gefüllt, um das Bier de Güf zu kreieren und das soll die Fermentation starten.
Es ist eigentlich nichts anderes. Rebberg eigene Hefe, weil heissen, die Trauben zum entsprechenden Rebberg fährt man schon auf ein Vorimpfen mit der entsprechenden Hefe, dass man die nachher dazugeben und so dann eigentlich die ganze Mazeration und Fermentation in Gang bringen, damit man mit dem Geschmack, mit dem Leben aus dem jeweiligen Rebberg den Wein kann erschaffen.
Punkt 6. Seit Urzeiten spielt Mazeration eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, den Inhalt der Trauben zu konservieren, damit sie der Wein werden können, der sie sollen werden.
Dort kann ich nur so viel sagen, die Mazeration bei Ruanas dauert manchmal 100 Tage und mehr. Also das ist weit über dem Schnitt, den man sonst kennt. Und es sagt schon einiges, wie dort quasi Gedanken dahinter sind, die Essenz daraus rauszuziehen und nachher auf die Flasche bringen.
Punkt 7. Die Familie befolgt eine Reihe von sehr präzisen Regelungen für die Reifung in grossen Fässern. Jeder Weinberg hat seine eigene Identität und um die Identität zu bewahren, muss der daraus entstehende Wein seine volle Reife im Holz erreichen.
Heisst eigentlich nichts anderes, sie kennen ihre Rebberge, sie kennen ihre Terroirs, sie wissen, was das jeweilige Terroir braucht und können so eigentlich mit unterschiedlichen Lagerzeiten vorgehen, um dann das Optimum auf Flaschen zu füllen.
Punkt 8. Ureinheimische Reben liefern Trauben mit hohem Tanningehalt, die den Wein vor der Oxidation schützen. Lange Maischenstandzeiten und ausgedehnte Reifung ergeben strukturierte und komplexe Weine.
Ja, da muss man gar nicht mehr dazu sagen. Es bringt es auf den Punkt.
Punkt 9. Unsere Familie hat immer in den Reben gearbeitet.
Ich glaube, das ist ja das, was Selbstverständnis zum Ausdruck bringt. Sie sehen sich als Weinbauern, nicht als Önologen oder Grossgrundbesitzer, sondern wirklich als Menschen, die draussen sind, in der Rebe sind, die Hand am Rebstock und an der Schere haben und so das Beste vom Besten auf die Flasche bringen.
Und jetzt haben wir es ja gerade geschafft. Punkt. Ihr Ziel ist es, das expressive Potenzial von jedem einzelnen Weinberg in den Weinen präzise zum Ausdruck zu bringen.
Was auch dort wieder ganz klar ist, es gibt ein Terroir-Denken, man tut an Mikroklimata-Denken, man orientiert sich am burgundischen Vorbild, wo von Zisterzienser schon manifestiert worden ist. Und das zeigt aber auch, es hat eine junge Garde gegeben aus Barolo, die sogenannten Barolo-Boys, die ja seinerzeit vom Piemont ins Burgund sind, sich inspirieren lassen, mit ganz vielen Ideen zurückgekommen sind und auch sehr viel davon übernommen haben und so auch wieder den Rap- und Weinanbau im Piemont vorantrieben und weiterentwickelt haben.
Soweit mal ein kleiner Ausflug in die Denkweise der Familie Ruania. Und also, ich weiss nicht, müssen wir noch etwas erklären, weil ich finde, jetzt sind wir durch das Manifest durch und im Prinzip steht dort alles drin, wie sie arbeiten, was sie erreichen wollen. Es ist wie so der ganze Überbau von ihrem Wirken. Und vielleicht sollte man jetzt einfach mal schauen, in was sich das denn schlussendlich ausdrückt.
Also ja, und wenn du sagst schauen, dann finde ich, schau doch mal auf die Etikette.
Also die Etikette, finde ich, die hat wirklich die Erscheinung von einem Klassiker. Sie haben ja oben immer so ein schwarzes, halbrundes Band, wo in sehr schöner Serifenschrift der Name drin steht. Ruania, dann wird einfach noch ganz schlicht draufgeschrieben im weißen Teil, was es ist. Dolcetto d'Alba jetzt in dem Fall. Dann also die üblichen Hinweise, dass es halt Sulfite drin hat. Aber das ist jetzt ein Wein, wo man muss sagen, der hat ein Etikett, wo du immer weißt, wenn du das siehst, das könnte dir eine gewisse Güte garantieren. Wenn das irgendwo antriffst, dann musst du nicht mehr denken, dann musst du einfach noch zugreifen. Und bevor wir es trinken, finde ich, darf man eine Anmerkung noch machen. Und das ist die, dass wir da mit dem Wein so ein bisschen von dieser Familie in der Einstiegsklasse unterwegs sind. Preislich etwa Wohnage.
Ja, 20 bis 25 Franken umgerechnet. Mich nimmt es jetzt natürlich Wunder, ich kenne die Weine ein bisschen besser als du. Es würde mich jetzt mal interessieren, wie findest du denn, lieben Elli?
Also Dolcetto ist jetzt nicht eine Traube, wo ich einen grossen Bezug dazu habe. Ich habe jetzt da schon mal ein Schlückchen genommen. Und es ist jetzt mal wieder so ein Wein, wo man sich auch beim ersten Schluck gerade so ein bisschen rein verlieben kann. Also man kann sagen, es ist jetzt halt kein Nebbiolo, oder? Also ich sage so, die Mächtigkeit von einem Nebbiolo oder das komplexe, durchstrukturierte, das haben wir jetzt hier nicht. Was es aber eben auf die andere Seite ist, für einen Einstiegswein, einfach extrem harmonisch, extrem auf den Punkt geschafft. Also wieder mal ein schöner Klassiker, dass man einfach sieht, wenn eine Familie präzise schafft, dann schaffen sie durchs Band präzise, auch bei ihren Einstiegsweinen. Und das ist jetzt etwas, was mich sofort abholt, wo ich mich sofort aufgehoben fühle, wo mich einfach gerade so schön reinwiegt. Auch wenn man muss sagen, ja, eben, es ist jetzt ein super komplexer Wein, aber ich glaube, was man kann sagen, ist, das ist Einfachheit, aber in Perfektion.
Ja, das freut mich, dass das so bei dir ankommt. Ich würde jetzt höchstens noch ergänzen, Dolcetto ist irgendwo eben die Sorte, die oft vergessen geht, oder die kleinen Brüder, die man nicht sieht zwischen allen anderen. Natürlich auch bedingt dadurch, dass Barbaresco, Barolo, die grossen Aushängerschilder sind und aus Nebbiolo gemacht werden. Aber hier der Dolcetto, meiner Meinung nach, eine gewisse Rustikalität hat. Das kann man nicht abschlagen, das ist einfach so gegeben. Aber ich finde, genau das hat seinen Charme. Es hat Trockenextrakt, es ist nicht süß, aber hat doch auch so ein bisschen etwas Charmantes. Eben, das Rustikale ist auch dabei. Es macht ihn zu, aus meiner Sicht, zu einem guten Essensbegleiter, wenn man gerade Bock auf einen Schluck Wein hat am Mittag oder am Abend dann noch schnell, ohne dass man irgendwie muss jetzt den Anspruch haben, das Nonplusultra im Glas vorzufinden. Aber es ist etwas, das nicht enttäuscht, wo Essen gut begleiten kann und wo man manchmal auch einfach so, wenn man gerade Lust hat, ein Glas Wein kann trinken.
Die Firma Ruania, die kommt ja aus Barbaresco. Also ich selber bin noch nie da gewesen. Ist das ein schöner Ort?
Also mir gefällt Barolo besser und Neve. Es ist Geschmackssache schlussendlich, aber es ist ein hübscher, kleiner, klassisch italienischer Ort. Ein Dorf am Hügel im Piemont und ja, klassisch.
Ja, auf was ich raus will, dort in der Piazza sitzen und ein Glas von dem Wein reinschenken und so ein bisschen die Stimmung in dem Piemont geniessen, das wäre jetzt für mich der perfekte Begleiter, wenn es jetzt noch nicht gerade vielleicht ums Essen geht, sondern am Nachmittag so ein bisschen schön rumsitzen.
Ich glaube, noch schöner wäre es, wenn du auf dem Hügel oben sitzt, auf der Wulldecke und dort ein Glas hast.
Und dann müsste aber noch der Picknickkorb her und dann müsste man noch ein paar regionale Spezialitäten auspacken. Gut, und wer jetzt nicht gerade ins Piemont kann reisen, ich glaube, mit dem Wein kann man die Reise gedanklich ein bisschen unternehmen. Für das ist es einfach ein schöner Begleiter. Und ja, mit dem Wein gehe ich recht glücklich aus dieser Folge raus.
Das freut mich. Und in dem Sinn?
Ja, mehr müssen wir ja nicht mehr sagen. Außer, dass ihr ja wisst, dass jetzt inzwischen jede zweite Folge unserer Serie Perfect Match gewidmet wird mit Marc Almert, Sommelier-Weltmeister und Geschäftsführer von Bor Olac Vin. Und darum werden wir auch in zwei Wochen wieder mal schauen, welche Weine er uns auf den Tisch stellt und zu welchem Essen, dass wir die kann geniessen. Und es würde uns super freuen, wenn ihr auch dort wieder dabei seid. Und nachher, nach dieser Perfect Match, gibt es wieder eine klassische Weinbraterfolge. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Gönnt euch einen schönen Wein aus dem Piemont oder wo auch immer. Und bis bald. Und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.